Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind euch noch den dritten Teil schuldig von der Kooperation Interception und den Fantasy Dominators. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das Thema ist jetzt vor allen Dingen das Thema Draft, sowohl Startup Draft, also im Endeffekt den Beginner der Dynasty Liga und den Thema Rookie Draft, den es jedes Jahr dort gibt. Und dazu wollen wir uns natürlich miteinander setzen. Wie muss man sich ja darauf vorbereiten? Was muss man vielleicht anders machen als beim Thema Redraft? Mein Name ist Sebastian Minhoff. Dazu habe ich mir heute mal zwei Kollegen wieder eingeladen. Ihr kennt sie schon aus den letzten beiden Ausgaben dazu. Fangen wir einmal an mit dem lieben Kollegen Emin. Hallo Emin.
Hallo Sebastian. Happy, wieder hier dabei zu sein und einen der spannendsten Teile des Fantasy-Footballs zu beleuchten, nämlich den Startup-Draft.
Genau so ist es. Wir sind auch gerade in einem mit dabei und das ist immer wieder sehr, sehr spannend zu beobachten. Und auch mit dabei ist der liebe Kollege Lukas Wohlhage. Hallo Lukas.
Grüß dich Sebastian, freue mich auch dabei zu sein.
Ja, es ist ja gerade so ein bisschen jetzt auch im Dynasty Football die Phase, sich mit den verschiedensten Drafts zu beschäftigen, sei es jetzt, ob man eine neue Liga gestartet hat oder ob man jetzt schon ein, zwei Jahre mit dabei ist oder auch schon mehrere Jahre und jetzt mit dem Thema Rookie Draft beschäftigt. Einige Ligen haben schon gedraftet, einige Ligen sind mitten dabei, einige werden es noch tun. Unter anderem haben wir in der Reception ja auch eine Liga in dem gerufen, wo nur Podcasts mit dabei sind und da steht noch entsprechend der Draft an. Emin, was ist denn jetzt, wenn ich mich damit beschäftige, mit dem Startup-Draft und ich mache das jetzt zum allerersten Mal, was sind so Sachen, die ich vielleicht anders machen sollte, als wenn ich jetzt einen normalen Redraft gehen würde, weil das ist ja ein bisschen andere Vorbereitung, wenn ich auch nur auf eine Saison konzentriere, oder aber auch bei einem Dynasty ist ja über mehrere Jahre, wenn nicht so über ein Jahrzehnt im Endeffekt.
Also du bringst jetzt natürlich die Thematik mit Patrick Holmes, seinem 10-Jahres-Vertrag rein und das
natürlich
zeigt einen, aber das zeigt auch tatsächlich die grundlegende Ausrichtung, wenn du zum Beispiel jetzt in der Liga mit Superflex spielst und in diesen Ligen sind Quarterbacks zum Beispiel sehr viel mehr wert, dann hast du jetzt ungefähr eine Vorstellung, alles klar, Patrick Mahomes, 10-Jahres-Vertrag. Wenn du diesen Spieler draftest, hast du sehr, sehr lange Zeit, einfach Ruhe im Karton. Und das ist dann halt, das ist der große Unterschied zu Redraft, wo du nur den Gedanken hast, was passiert nächste Saison und das Alter gar keine Rolle spielt, im Gegenzug zu Dynasty, wo du dich auch damit auseinandersetzt und sagst, wie lange bringt mir dieser Spieler was? Im Fall von Patrick Mahomes darf man, ich glaube, ganz bewusst dann auch sagen, 10 Jahre plus.
Ja, man sollte es aber auch nicht übertreiben, denke ich mal, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Spieler 10 Jahre in der Liga bleiben. Und alles, also ich sage immer in Dynasty, ich plane 3 bis 4 Jahre im Voraus. Und alles, was danach kommt, ist Stand jetzt reine Spekulation. Man kann bei dem einen oder anderen da sicherlich eine Aussage treffen, aber im Großen und Ganzen kann man nicht weiter als 3 bis 4 Jahre gucken.
Das ist natürlich schwierig, weil wir natürlich auch nicht wissen, ne, wie sieht's aus mit Verletzungen und so weiter. Da kann natürlich ganz, ganz schnell was passieren. Trotzdem, Lukas, ist ja wie gesagt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Was sollte man vielleicht beachten, auch wenn man sich überlegt, was für eine Strategie fahre ich? Denn es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, zu sagen, okay, ich möchte vielleicht eher nur auf junge Spieler setzen, weil ich halt mein Team möchte, dass irgendwie erst in 2, 3 Jahren richtig durchstartet, oder ob ich mehr auf erfahrene Spieler setzen. Also was ist so, jetzt sind so deine Tipps vielleicht für Anfänger, die sagen, okay, jetzt bin ich erstmal beim Startup-Draft, ich habe nur so gar keine Ahnung, was mich erwartet im Endeffekt.
Das ist pauschal immer schwierig zu sagen. Es kommt ja immer auf das Scoring an, was die Liga hat. Und Alter ist natürlich, spielt eine große Rolle. Zumindest größer auf jeden Fall als in Redraft, wo du immer nur die nächste Saison siehst. Aber hier, auch hier sollte man es halt auch irgendwie die gute Waage finden und auch drauf achten, wie das Draftboard fällt. Ich sag mal, wenn du am Anfang dran bist, natürlich nimmst du dann einen Christian McCaffrey, Saquon Barkley und wie sie alle heißen. Aber wenn du am Ende der Runde dran bist und du hast, auf einmal fällt dir ein Michael Thomas in den Schoß, den du, mit dem du nicht gerechnet hättest, das Ja, das beeinflusst mal deine Strategie, je nachdem, wie das Draftboard fällt. Auf einmal sind Spieler da, mit denen du nicht gerechnet hattest, und dann stehst du nach 3 Runden auf einmal da mit, weiß nicht, Michael Thomas. Wer ist denn noch so ein Second Round, den man da nicht berechnet? Was weiß ich.
Also einen Joe Mixon.
Devonta Adams, ja. Und DeAndre Hopkins. So, nach 3 Runden hast du dann die 3 Receiver, mit denen du einfach nicht gerechnet hättest. Das ist dann ist dein ganzer Plan, wo du am Anfang gesagt hast, ich gehe auf jeden Fall Running Back, und hinfällig, weil du halt einfach diese Spieler gekriegt hast, mit denen du nicht gerechnet hast. Also es kommt immer darauf an, wie das Draftboard fällt. Und man muss auch immer flexibel sein, seine Strategie anzupassen. Wenn man einfach nur immer stur seinen Plan verfolgt, kann das einfach dazu führen, dass man viel zu viel Value liegen lässt.
Das ist ja im Endeffekt in jeder Liga so, da muss man natürlich immer drauf achten, ne, was wird vor dir gezogen und so weiter. Aber trotzdem, Emin, muss man, wenn man sich mit einem Dynasty-Startup beschäftigt, noch mehr Zeit investieren, als wenn du einen klassischen Redraft-Liga hast? Und was sind vielleicht Seiten, wo du dich darauf einlesen solltest, gerade wenn du vielleicht auch zum ersten Mal sowas durchführst?
Also Lukas hat den wichtigsten Punkt auch am Anfang genannt, und auf den würde ich gerne nochmal eingehen, und zwar Punkt 1 Scoring und Punkt 2, wie ist die Positionsverteilung? Ja, es ist, also wir hatten vorhin kurz angesprochen, Thema Superflex, was dazu führt, dass man 2 Quarterbacks starten kann, sollte, eigentlich schon muss, ja, was natürlich am Ende dazu führt, dass man mindestens 3 qualitative Quarterbacks haben muss. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir in der 12er-Liga spielen, dann kann man es ja mathematisch sehen, 12 mal 3 ergibt 36, es hat aber nur 32 Starter. Also ergibt sich daraus schon mal eine Strategie, wenn man auf dieser Position gut aufgestellt sein will. Dann hat man jetzt Scoring gesagt, Tight End Premium wird immer mehr gespielt. Das heißt, Tight Ends bekommen für einen Catch mehr Punkte als Running Backs und Wide Receiver. Was auch nochmal Sachen verändert, was insbesondere dann die Top-Tight Ends nochmal wertvoller macht und die dann auch, also so ein George Kittle und ein Travis Kelce auch eventuell in die erste Runde reindrückt, was auch nochmal Sachen verändert. Plus, dann kommt natürlich der normale Ansatz, Angebot und Nachfrage. Ja, wir wissen, dass es nur eine gewisse Anzahl an Running Backs gibt, die vielversprechend sind, die eine feststehende Rolle innerhalb ihres Teams haben. Und auch diese Running Backs gilt es dann aus dem großen Pool der Running Backs herauszufiltern. Und dann ergibt sich ja schon ein relatives Hauen und Stechen in den ersten paar Runden. Quarterbacks, Running Backs und die Top Tight Ends. Ja, man kann sicherlich argumentieren, dass es sehr, sehr viele Wide Receiver gibt, die wirklich gut sind und die man dann auch in den späteren Runden noch bekommen kann. Aber man muss sich einfach dieser Thematik klar sein. Man muss sich klar sein, wird nur ein Running Back gestartet, werden 2 Running Backs gestartet oder werden sogar 3 Running Backs gestartet. Werden 2 Wide Receiver gestartet oder werden 5 Wide Receiver gestartet? Werden 1 Tight End oder werden 2 Tight Ends gestartet? Ja, das sind alles Faktoren, die man in seine Planung mit einfließen lassen muss und dementsprechend dann auch sein individuelles Ranking aufstellt, um am Ende einfach nicht überrascht zu werden. Denn das, was Lukas gerade geschildert hat, mit, dass man dann sich von vermeintlich großen Namen dann blenden lässt und nach 3 Runden mit 3 Wide Receivern dasteht und 25 Quarterbacks schon vom Board sind, ja, das ist ja auch nicht das, was man haben will. Und das muss schon vorbereitet sein und darüber muss man sich Gedanken gemacht haben und sich das rot unterstrichen haben, dass man nicht nach drei Runden mit mehr Fragezeichen als Lösungen auf dem Papier dastellt.
Ja, der entscheidende Punkt hierbei ist dieses sogenannte Value over Replacement oder Value over Stream. Das bedeutet, wenn ich jetzt Spieler XY nehme, welchen Spieler nehme ich dadurch nicht? Weil das ist ja eine Entscheidung für einen Spieler, ist ja automatisch auch immer eine Entscheidung gegen andere Spieler. Und das ist halt einfach das Ding bei Wide Receivern zum Beispiel. Wenn wir 3 Wide Receiver starten, haben wir 36 Starter. Das heißt, wie viele Punkte mehr pro Spiel holt mir der Spieler, den ich jetzt nehmen würde, über dem Wide Receiver 37? Im Gegensatz, wenn wir 2 Running Backs starten oder 3 Running Backs starten, wenn wir dann auch 36 Running Backs haben, wie viel Punkte mehr holt mir der aktuelle Running Back pro Spiel als der Running Back 37? Das ist nämlich dann so dieses Gedankenspiel, dass man sagen kann, okay, ich verzichte jetzt lieber auf den Wide Receiver, weil den ich später bekomme, der macht mir mehr Punkte als der Running Back, den ich später bekomme, zum Beispiel.
Also ihr merkt hier eine sehr analytische Herangehensweise auf jeden Fall. Also man sollte sich da schon wirklich, wirklich intensiv mit beschäftigen, um dort sich einfach natürlich mit sicher zu sein. Und man hört auch so ein bisschen raus, was man auch bei Emi gehört hat, Lukas, für den verschiedenen Formaten ist natürlich dann auch immer so, sei es jetzt eine Superflex oder Tight End Premium, da werden dann gewisse Positionen, die dann vielleicht erstmal im normalen Modus vielleicht ein bisschen unwichtiger sind, dann ein bisschen höher gespult. Also da heißt, da muss man dann natürlich dann genau gucken, bei einem Superflex-Liga, da macht es auch Sinn, in der ersten Runde einen Quarterback zu nehmen, der dir viel mehr Punkte bringt und darauf zu achten. Also da muss man dann schon sich genau mit beschäftigen, um dann Positionen früher, als dann man es vielleicht gewohnt ist, zu ziehen.
Absolut, das ist in Superflex-Ligen ja was Superflex-Ligen ausmacht, dass halt die Quarterbacks, dass man da nicht Late-Round-Quarterback gehen, man kann schon Late-Round-Quarterback gehen, aber wie erfolgsversprechend ist das dann? Du willst am Ende ja auch nicht dastehen mit Mitch Trubisky, Nick Foles und Ben Roethlisberger als deine Quarterbacks, sondern du willst halt auch ein bisschen Qualität da haben und halt auch zukunftssicher da aufgestellt sein, vor allen Dingen in Dynasty-Ligen. Da solltest du von den Top 10 Quarterbacks auf jeden Fall schon mal einen haben, der dir safe die Punkte bringt und dann halt noch zwei Leute, die vielleicht einfach nur die solide Quarterback 2 sind. Das würde ja schon reichen. Aber du brauchst nicht die absoluten Topstars, aber wenn sie zu dir fallen, dann müssen sie natürlich gerne.
Stimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube, in der einen Liga, die auch von Fantasy Dominators gemacht wird, in der einen Start-Liga, das ist sehr, sehr spannend. Da hat, glaube ich, einer 4 Quarterbacks genommen und der eine hat, glaube ich, bis zur Runde 7 oder 8 gar keinen einzigen. Also das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, wie das dann in der Saison dann wirklich ablaufen wird. Da merkt man schon wirklich Unterschiede. In wie viel Zeit sollte man in der Vorbereitung investieren, um da einen möglichst guten Startup-Draft zu haben? Hast du da irgendwie eine Richtung oder muss man einfach die ganze Zeit drauf achten? Wie sieht das so zeitlich aus?
Also zeitlich geht es eigentlich darum, die Fragen zu klären. Es geht darum, Fragen zu klären, ja, die Fragen nach dem Scoring muss man geklärt haben und die Frage nach den Positionen, welche Positionen irgendwie vom Standard abweichen. Und wenn diese Frage geklärt ist und man dieses Bewusstsein dafür hat, dann geht es darum, sich sein eigenes Ranking zu machen. Es macht bei Rankings immer auch Sinn, die Spieler in Kategorien zusammenzufassen. Nur jetzt mal am Beispiel von Quarterbacks. Es gibt sicherlich die Kategorie 1 an Quarterbacks, wo man sagt, alles klar, ich will unbedingt einen Quarterback aus der Kategorie Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray, Dak Prescott, Deshaun Watson. Ja. Das sind 5 junge Quarterbacks, sehr gute Quarterbacks, die sehr lange in der Liga bleiben werden und die auch mit dem Ei in der Hand laufen können. Und dann haben wir diese ersten 5. Und es ist dann fast relativ egal, welchen aus diesen ersten 5 man dann bekommt. Und so kann man diese Spieler in Kategorien einordnen. Dann kommt die nächste Gruppe, die nächste Kategorie und dann die dritte. Und dann schaut man einfach, dass man aus diesen Kategorien dann versucht, Spieler rauszupicken. Und es gibt einem eine gute Übersicht und man fühlt sich eventuell nicht gleich unter Druck gesetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Quarterback 1 aus dieser Gruppe 1 weg ist, dann sagen wir, alles klar, aber es gibt noch 4 weitere und es ist kein Problem, wenn ich den letzten Quarterback aus dieser Gruppe bekomme. Und das Gleiche kann man mit Running Backs, Wide Receivers und Tight Ends machen und dann ist man, denke ich, perfekt vorbereitet auf den Draft.
Okay, und genau damit wollen wir jetzt auch gleich weitermachen mit einer kurzen Pause und natürlich auch noch mit dem Thema Rookie-Draft beschäftigen und auch Rookies im Startup-Draft. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und wir sind jetzt zurück und wollen uns jetzt nochmal ein bisschen weiter beschäftigen mit dem Thema Startup Draft und da auch vielleicht auf das Thema Rookie eingehen, Lukas. Das ist auch so die Frage. Startup Draft, wann nehme ich bestimmte Rookies, wo ich noch nicht genau weiß, inwiefern ja, sie einschlagen werden? Was ist da so dein Gefühl? Sollte man frühe Rookies nehmen? Sollte man da vielleicht bei abwarten oder muss man das ja von Person zu Person unterscheiden?
Ja, das kann man pauschal natürlich nicht so sagen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Rookies man nehmen möchte. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Jonathan Taylor nehmen möchte oder ob ich einen LaMichael Perine haben möchte. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Den einen bekommst du mit Glück in Runde 3 und der eine wird vielleicht überhaupt nicht gedraftet oder den kriegst du in den 20er-Runden irgendwann. Also man muss nicht nur, um Rookies zu haben, für Rookies reachen. Da gibt es halt Möglichkeiten, aber es ist wirklich, also Möglichkeiten, die auch später zu bekommen. Oder durch Veterans zu ersetzen, wo du weißt, okay, die haben einen gewissen Floor, die werden auf jeden Fall spielen. Es ist ja nicht gesagt, nur weil sie Rookies sind, dass sie auf jeden Fall eine Chance kriegen. Es wird ja immer Rookies geben, die nie einen Snap in der NFL sehen. Deswegen muss man immer das abwägen, welche Rookies man haben möchte. Im Fall von Jonathan Taylor jetzt zum Beispiel, den würde ich mir schon so in der zweiten Runde zurechtlegen und nehmen, weil ich davon ausgehe, also für mich ist er einer der Spieler, zum Beispiel der nächste Ezekiel Elliott werden könnte und dann in den nächsten Jahren safe ein First-Rounder ist in jedem Startup. Und den dann in der zweiten Runde jetzt zu bekommen, ist natürlich eine Anlage, sage ich mal, für die zukünftigen Jahre. Wenn man es vergleicht mit Clyde Edwards-Helaire, der ja von vielen als der Running Back 1 in der Klasse gesehen wird, von mir übrigens nicht. Klar, der für ihn spricht halt der Landing-Spot für CEH. Was bei Jonathan Taylor immer vorgehalten wird, ist, er könnte nicht fangen. Und er hat mit Marlon Mack noch Konkurrenz. Wo ich mich dann immer frage, warum ist Marlon Mack für Jonathan Taylor eine Gefahr, aber Damien Williams für Clyde Edwards-Helaire nicht? Das ist, Williams war im letzten Jahr in den Playoffs nicht ganz so unwichtig für Kansas City. Und der wird seinen Platz auch nicht kampflos aufgeben. Also das sehe ich noch nicht, dass Helaire da der alleinige Starter ist und allein Bespaßer im Backfield. Und zum Fang wird ja auch immer gesagt, Clyde Edwards ist der beste Catcher in der Klasse. Zum Vergleich, College Target Share, das heißt, wie oft wurde er angeworfen, hat Jonathan Taylor einen Target Share von 10,3% und Clyde Edwards einen von 10,2%, also knapp drunter. Und wenn man dann noch weiß, dass Jonathan Taylor in Wisconsin gespielt hat, wo Melvin Gordon gespielt hat und nur ein 8,7% Target Share hatte, also weniger als Jonathan Taylor, und der kann ja nun wirklich auch den Ball fangen, wie er bewiesen hat. Und selbst ein James White, nur marginal 12,1%, also nur ganz bisschen mehr hatte als Jonathan Taylor. Und der ist ja wirklich bekannt für, dass er aus dem Backfield fängt. Dann kann man halt einfach sagen, das Wisconsin-Scheme ist nicht auf Catches aus dem Backfield unbedingt ausgelegt. Aber Jonathan Taylor hat da durchaus gut performt.
Und genau mit solchen Themen sollte man sich natürlich entsprechend mit beschäftigen und dann entsprechend natürlich einschätzen, wer dann wo landen wird. Aber es natürlich auch, wie gesagt, hängt auch da natürlich vom Scoring ab. Wenn dann, ich zum Beispiel, ich warte bei Wide Receiver tendenziell eher eigentlich ein bisschen länger mit Rookies, weil man auch da im ersten ein, zwei Jahren dann doch wirklich teilweise noch gravierende Unterschiede zu sehen bekommt. Da muss man auch ganz ehrlich dazugeben. Also da variiert dann teilweise die Produktion doch ganz schön, muss ich zugeben, auch gerade auch Titans sind auch gerade bei Rookies dann vielleicht auch ein bisschen später dran mit dabei. Emil, lass uns dann vielleicht nicht nur auf Rookies beschäftigen, sondern auch vielleicht auch mit anderen Namen beschäftigen, denn wir haben zum Beispiel schon festgestellt in der Liga, die ihr jetzt gestartet habt, mit Anfängern und Leuten, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, dass es da doch durchaus Unterschiede gibt zwischen Leuten, wann sie wo gedraftet werden, dass vielleicht Anfänger dann gewisse Leute dann früher nehmen, als man vielleicht erwartet hat, oder beziehungsweise dass es dann Leute, die schon ein bisschen Erfahrung mit dem Dynasty-Football haben.
Ich glaube, viele lassen sich erstmal auch, also das ist ja das Schöne eigentlich an Dynasty. Dynasty ist eine Geschichte, mit der man sich das ganze Jahr über beschäftigen kann, auch ein bisschen muss, weil wenn Jungs aus dem College rauskommen, dann sollte man natürlich das Profil dieser Spieler kennenlernen und da muss man sich natürlich das ganze Jahr über mit der Materie befassen. Und manche sind natürlich aber in der Materie noch nicht ganz so sicher und dann sagen sie sich, lassen wir mal den Rookie beiseite und wenden sich mehr den Veterans zu. Und das ist dann der Unterschied, dass vielleicht ja so Spieler wie der Lukas, die sich viel mit der Materie beschäftigen, dann schon ganz genau wissen, was für ein Spieler zum Beispiel so ein Laviska Shenault ist und den dann sehr sicher picken. Oder neulich habe ich gelesen, als Lukas gesagt hat, so jetzt Bryan Edwards soll gepickt werden, dass dann jemand in der Liga gesagt hat, den kenne ich ja gar nicht. Und das ist dann natürlich schon ein riesen Plus für den, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, weil Bryan Edwards natürlich auch ein großartiges Talent ist, der sicherlich im Passspiel der Las Vegas Raiders in den nächsten ein, zwei Jahren seinen Stempel aufdrücken wird, aber heute vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und so kann man natürlich dann als jemand, der sich viel mit der Materie auseinandersetzt, ja, Werte generieren, wo man jetzt günstig Spieler ins Team holen kann und mit ein, zwei Jahre Geduld dann Top-Spieler haben kann, wie zum Beispiel auch bei einem Chris Godwin geschehen, der sicherlich bei vielen Leuten 2 Jahre lang auf der Bank saß, die aber gewusst haben, dessen Zeit wird kommen. Und wie wir gesehen haben, ist sie letztes Jahr gekommen. Und dann hat man aus 5 Cent dann Hunderte von Dollars gemacht. Und so funktioniert Dynasty. Also kann man Werte generieren und aus mit wenig Einsatz viel machen.
Also man merkt, muss ich also das ganze Jahr damit beschäftigen. Lukas, du hattest mir das gesagt mit Austin Ekeler, wie unterschiedlich er bei Anfängern gesehen wird und wie, naja, sagen wir mal, relativ wenig stark er bei Erfahrenen gesehen wird. Gibt es da noch andere Beispiele, wo du sagst, okay, das ist schon eigentlich krass, wie unterschiedlich die Spieler genommen werden? Weil ich meine, Austin Ekeler, ich habe ihn mir gepickt, weil ich durchaus halte, dass er... Für mich ist er ein sehr, sehr starker Running Back, nicht nur im Lauf, wie man es letztes Jahr gesehen hat, sondern auch, wie gesagt, im Pass, im Catching, aber halt, ich glaube, in der Expertenliga ist er, glaube ich, erst in der 5. oder 6. Runde gegangen. Also gibt es da noch so andere, krassere Beispiele?
Boah, das habe ich ad hoc gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber Austin Ekeler ist eigentlich das Paradebeispiel dabei. In den beiden Rookie-Ligen, die wir gestartet haben, also Rookie im Sinne von Dynasty-Rookies, Leute, die das erste Mal Dynasty spielen, ist er in der 2. Runde gegangen, in beiden Ligen. Und in der Expertenliga oder die schon länger Dynasty spielen, ist er erst, ich glaube, an Stelle 39, 40 rumgegangen. Also es ist ein Unterschied von knapp 30 Spots zwischen den beiden Ligen gewesen bei ihm. Und das ist schon ein krasses Commitment dann, sage ich mal. Der Grund dafür ist einfach, dass ich einfach immer das Gefühl habe, dass manche Leute oder vor allen Dingen dann Rookies, wenn man sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, sich von Namen beeindrucken lassen und die Leistungen der Vergangenheit höher stellen als die Leistungen, die man in Zukunft erwarten kann. Oder vielleicht auch gar nicht wissen, was man in Zukunft erwarten kann, weil man sich damit nicht so beschäftigt hat. Man muss einfach sehen, es hat große Veränderungen bei den Chargers gegeben. Philip Rivers ist weg, einer der besten Screenplay-Quarterbacks der Liga. Einer, der gerne auf seine Running Backs wirft und die immer gerne mit Pässen füttert. Du weißt nicht, wie das ein Tyrod Taylor macht, der den Ball auch gerne mal selber läuft. Das ist natürlich dann auch das sag ich mal, das reduziert die Anzahl der Dump-Offs zu Ekeler. Und das reduziert dann vielleicht auch mal die Short-Yardage-Carries, die Running Backs kriegen. Oder wie ein Justin Herbert das machen wird, das weiß man einfach nicht. Und Philip Rivers ist jetzt in Indianapolis und, wie eben schon besprochen, da ist jetzt auch Jonathan Taylor und Marlon Mack. Natürlich werden die dann wahrscheinlich im Screen-Game besser eingesetzt werden und mehr Targets an der Line of Scrimmage bekommen. Also das sind wirklich so Sachen, die halt dann vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, die den Spieler nicht an sich betreffen, aber in der 2. Reihe ihn dann schon passiv beeinflussen. Und das ist, sind halt so Sachen, wo sich dann die Situation um die Spieler herum verändert. Gar nicht die Spieler an sich, sondern die Situation um die Spieler, die man dann aber auch immer im Auge behalten muss.
Mal gespannt, ob das auch Austin Eckler macht, aber das ist natürlich, na klar, man muss natürlich auch solche Dinge natürlich darauf achten, wie das natürlich entsprechend sein wird. Ich denke, wie gesagt, dass Herbert vielleicht auch noch eher, gerade auch in seinen ersten 1-2 Jahren, einen starken Running Back braucht und den hat er natürlich mit Austin Eckler. Deswegen, ja, wir werden es natürlich sehen, werden natürlich das genaue Auge drauf haben. Lass uns dann auch vielleicht jetzt dann schon noch so ein bisschen, weil wir dann schon teilweise rübergestiegen sind, zum Thema Rookie-Draft kommen, Emin. Ihr macht ja auch jedes Jahr Rookie-Rankings. Inwieweit, ja, fließt dort alles Mögliche mit ein? Wie beachtet, was für Vektoren fließen mit ein und wie intensiv beschäftigt ihr euch natürlich dann auch mit College-Statistiken und mit, ja, halt, wie halt eingesetzt wurde im College? Weil das hat ja auch dann einen gewissen Einfluss auf, wie er dann in einem, möglicherweise in der NFL eingesetzt wird.
Also da gibt es ja auch verschiedene Zahlen, die den Wert von Spielern durchaus beeinflussen können. Man spricht dann von so einer Metric, die heißt College Dominator, also für wie viel Prozent der gesamten Offense Production der Spieler dann in seinem Bereich, also Rushing oder Receiving, dann zuständig war. Es gibt so Durchschnittswerte wie Yards per Carry für Running Backs oder Yards per Reception für Wide Receiver. Und dann schaut man natürlich, wie weit wurden auch Running Backs zum Beispiel ins Passspiel mit eingebunden oder bei Wide Receivern, in welchem Alter hatten sie ihr Breakout Age. Und was dann zum Beispiel für Wide Receiver auch unheimlich wichtig ist, spielen die 3 oder 4 Jahre am College. Ja, es gibt ja diese Aufteilung in Freshman, Sophomore, Junior, Senior. Und die besten Spieler spielen ihre Senior Season gar nicht mehr am College, sondern sagen sich dann, alles klar, ich bin gut genug, ich gehe ein Jahr früher in die NFL. Und das verändert dann natürlich auch die Chancen, um in der NFL dann erfolgreich zu werden. Ja, also da gibt es durchaus so ein paar Zahlen, mit denen man sich beschäftigen kann und aus denen man dann Rückschlüsse für sich selbst dann schließen kann, definitiv.
Inwieweit sollte man da auch auf, ja, sich da entsprechend mit beschäftigen, beziehungsweise dann auch auf Statistiken vertrauen, Lukas? Wir hatten es ja gerade schon mal ein bisschen noch angeschaut, man sollte nicht unbedingt auf die Vergangenheit stützen, natürlich, aber trotzdem für Rookies, du weißt ja halt nicht, wie es funktionieren soll. Inwieweit ist dann der Unterschied da als zu einem, ja, sage ich jetzt mal, eine Spieler, der schon ein paar Jahre in der NFL gewesen ist, im Vergleich zum Rookie, wo man dann eher, ja, sich vielleicht doch mehr Wert auf die Vergangenheit legen sollte, um dann wissen, was in der Zukunft sein könnte?
Ja, also im ersten Mal ist Fantasy Football ja ein Spiel der Statistiken. Also es ist ja, ohne Statistiken wäre das ganze Spiel, wird nicht existieren. Aber es ist nicht alles das relevant. Und also die College-Statistiken sind für Rookies natürlich mit am wichtigsten, weil die einfach darüber aussagen, wie gut hat er sich auf College-Niveau präsentiert, wie gut konnte er da performen. Und das gibt natürlich einen Aufschluss darüber, was so die Erfolgsaussichten sind in der NFL. Wenn jetzt ein Spieler im College total rasiert hat, dann ist die Chance hoch, dass er auch in der NFL eine gute Karriere hinlegen wird. Aber es ist keine Garantie. Wenn wir aber andersrum ansehen und sehen, okay, ein Spieler, der hat jetzt am College eigentlich überhaupt nicht stattgefunden, konnte sich nicht durchsetzen, war kein Starter, hat wenig, vielleicht wenig Statistiken aufbauen können, heißt das nicht, dass er unbedingt es auf gar keinen Fall schaffen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit geht natürlich dann rapide runter, wenn man sich schon auf College-Niveau nicht dominant durchsetzen konnte, dass man es dann in der NFL, was ja nochmal ein ganz anderes Niveau ist, dass man es dann schafft. Also da, das ist wirklich, das sind dann wirklich eher die Ausnahmen, die das schaffen.
Da muss man auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen Augenmerk drauf machen, damit man einfach so einen Eindruck bekommen kann, inwieweit es funktionieren kann. Machen jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und werden natürlich auch mal ein paar Namen natürlich mit an die Hand geben, um dann möglichst in eurer Liga, in eurer Rookie-Draft dann, ja, möglichst die besten Spieler zu holen für die Zukunft und dann vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren die Liga zu dominieren. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja, mit ein paar Namen beschäftigen für den Rookie Draft, denn bei einigen steht es noch an. Ich habe noch einen Rookie Draft, der mir hier ansteht und da lass uns auch drüber sprechen. Lukas, was sind denn so ja, die Top-Namen bei den Rookies, die man versuchen wollte, auf jeden Fall zu kriegen, sofern es möglich ist natürlich?
Ja, auf Running Backs gibt es das Fünfergespann um Jonathan Taylor, Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins, Cam Akers und DeAndre Swift. Die einen haben einen besseren Landing-Spot erwischt als die anderen, also CEH hat natürlich den besten erwischt. Cam Akers hat auch einen guten erwischt, wo er direkt Starter sein wird oder beziehungsweise sich mit Daryl Henderson messen muss, aber das wird er, den wird er, denke ich, in die Tasche stecken. Vielleicht nicht, dass er wird keine 90% Snapshare haben, aber das ist auf jeden Fall der den größeren Anteil von den beiden haben wird. J.K. Dobbins ist sehr interessant für mich, wird sich aber erst im Laufe der Saison, denke ich, gegen Ingram durchsetzen. Das ist also keiner, mit dem man dieses Jahr um den Titel mitspielt, sondern einer, aber der ab nächstes Jahr komplett durch die Decke gehen wird. Ähnlich wie Swift, der jetzt noch ein bisschen Konkurrenz mit Kerryon Johnson hat. Aber da die Lions ihn so früh in der zweiten Runde gepickt haben, denke ich schon, dass sie davon ausgehen, dass er der Leadback sein soll am Ende. Genau, bei Wide Receivern ist es wirklich eine tiefe Wide Receiver-Klasse. Also wer Wide Receiver-Need hat, der sollte dieses Jahr wirklich alles daran setzen, so viele Zweitrunden-Picks wie möglich zu haben, weil da ist das ist Value für Wide Receiver einfach extrem. Aber ich sag jetzt mal die Top 3, die in meinen Augen Top 3, die jetzt so sich so direkt eine Rolle, eine Fantasy-relevante Rolle erarbeiten könnten, sind klar CeeDee Lamb, Justin Jefferson und Jalen Reagor. Das sind die Top 3 Wide Receiver Rookies für mich. Klar, da gibt es immer wieder auch ein Jerry Jeudy ist interessant oder ein Denzel Mims. Henry Ruggs ist für mich kein Fantasy Wide Receiver. Ich denke, der wird für Real Football wertvoller sein als für Fantasy. Aber auch der wird ja gerne in dem Zug genannt. Ja, und da, wenn man in Superflex liegen spielt, sind die Top beiden Quarterbacks sind natürlich Joe Burrow und Tua Tagovailoa mit großem Abstand vor dem nächsten.
Ja, wahrscheinlich Justin Herbert ist aufgrund der Situation.
Justin Herbert, genau.
Genau. Ja, Emin, ein bisschen schwieriger ist es sowieso immer mit Tight Ends und deswegen ist auch, da die Klasse dieses Jahr sowieso nicht so stark ist, kann man, sag ich mal so, warten. Das ist nicht unbedingt das Beste, ja, um seinen Need zu füllen.
Überhaupt nicht. Und dadurch, dass es bei Tight Ends ja sowieso länger dauert, bis sie sich an diese Zwitterposition aus Wide Receiver und O-Line-Spieler gewohnt haben in der NFL, muss man dieses Jahr wirklich nicht vor Runde 3 überhaupt darüber nachdenken, sich einen Tight End zu holen. Und dann denke ich, kann man mit Adam Troutman starten, der dieses Jahr hinter Jared Cook sowieso noch die Nummer 2 ist. Und dann über Cole Kmet, der zumindest mal in Chicago eine signifikante Rolle auch schon in Jahr 1 einnehmen kann. Und dann haben wir noch ja, 3-4 Namen, die man auf dem Zettel haben kann. Das ist Devin Asiasi von den Patriots und Dalton Keen ebenfalls von den Patriots, Albert O. von den Denver Broncos und dann jetzt im Zuge des eventuellen David Njoku Trades wird natürlich nochmal Harrison Bryant einen gewaltigen Sprung nach vorne machen und danach nimmt es aber schon gewaltig ab, ob es dann Bryson Hopkins, Colby Parkinson sind. Die sind dann nicht mehr ganz so relevant, sondern man kann sich auf die ersten 6 Namen konzentrieren, aber auch die mit einer gewissen Vorsicht, weil sie doch in den ersten 1-2 Jahren noch nicht so diese Relevanz entwickeln können werden.
Genau, da kann man dann vielleicht wirklich das noch ein bisschen abwarten und dann vielleicht ja erstmal warten, denn wie gesagt, wahrscheinlich gehen dann gewisse Namen vielleicht noch erst gar nicht und die entwickeln sich dann oder gibt sich durch eine glückliche Fügung, dass es bei denen dann funktioniert, das wird man dann natürlich entsprechend abwarten. Was sind da vielleicht so Namen, Lukas, die auf dem ersten Blick jetzt vielleicht nicht so ja sagen würden, hey, den nehme ich jetzt sofort, sondern die dann vielleicht so ein bisschen unter dem Radar laufen, sage ich es mal so, und die dann aber trotzdem ja viel Upside in den nächsten Jahren bringen können?
Unter dem Radar ist auch immer schwierig. Ich glaube, es gibt wenig Namen, die jetzt wirklich niemand auf dem Zettel hat, aber ich habe es jetzt einfach mal so verstanden, die man in der dritten Runde auch noch bekommen kann. Es ist für mich auf Running Back Joshua Kelly von den Chargers, ne?
Ja.
Der sich natürlich dann mit Justin Jackson herumstreiten wird und mit Austin Ekeler. Aber da Ekeler nicht dieser klassische Between-the-Tackle-Grinder ist, sondern halt wirklich über das ganze Feld aufgestellt wird, im Slot auch gerne, ist er, glaube ich, eher für die Rolle von Joshua Kelly nicht so das Problem. Sondern dann wird Kelly sich mit Justin Jackson halt streiten, um diese Short-Yardage-Geschichten oder um die Between-the-Tackles-Runs. Da hat er natürlich gute Chancen, sich da als der bessere von beiden zu etablieren. Auf Wide Receiver ist es für mich Tyler Johnson von den Bucks. Die Bucks haben halt zwei erstklassige Wide Receiver, aber der Nummer 3 Spot ist halt offen. Und warum sollte ein Tyler Johnson sich nicht gegen Scott Miller und Justin Watson durchsetzen können? Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und Tyler Johnson hat ein super interessantes Profil, hat am College absolut dominiert und hat auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann. Wird jetzt nur interessant zu sehen sein, ob er sich halt auch auf ein NFL-Niveau durchsetzen kann. Und in Superflex-Ligen würde ich noch einen Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles anbringen. Second-Round-Draft-Kapital ist ein mega Commitment für einen Backup-Quarterback. Wird jetzt oft mit Taysom Hill verglichen, dass er so eine Rolle einnimmt, aber ich sehe es halt auch einfach, der hat Jahre in Alabama vor Tua gestartet und ist jetzt dann erst, glaube ich, letztes Jahr, dann durch Tua abgelöst worden.
Vorletztes Jahr ist er abgelöst worden. Dann letztes Jahr saß er
Das letzte Jahr saß er ganz auf der Bank und er ist, glaube ich, im Bowl-Game vorletztes Jahr dann in der Halbzeit ausgewechselt worden. Ja.
Genau, so genau. War's,
ja. Aber war wohl, was man so hört, trotzdem noch der unumstrittene Leader im Lockerroom in Alabama, obwohl er nicht mehr Starter war. Und so eine Persönlichkeit ist natürlich auch prädestiniert dafür, sich auch gegen die Widrigkeiten in der NFL durchzusetzen. Und bei Carson Wentz wissen wir ja auch alle, er ist auch gerne mal verletzt und verpasst ein, zwei Spiele. Und wie schnell es gehen kann, dass man seinen Starterjob verliert gegen einen Rookie, hat letztes Jahr auch Nick Foles erleben müssen in Jacksonville, wo als dann Gardner Minshew gekommen ist, um zu bleiben.
Gut, Nick Foles, ne, ich kann da dazu einiges zu sagen. Es war halt, er hatte 4, 5 gute Spiele in seiner Karriere, damit hat er im Endeffekt den Super Bowl gewonnen. Also davor und danach hat er nicht so viel gerissen, aber wenn ich das wieder sage, dann heißt es wieder, der hat keine Ahnung und so weiter.
Ja, also klar, ich will jetzt nicht Nick Foles mit Carson Wentz vergleichen, die spielen in einer anderen Liga, aber.
Ich weiß, was du meinst, die Situation ist ähnlich. Genau. Emil, hast du vielleicht noch so einen Namen auf der Liste, die du gerne mit uns teilen möchtest, wo man sagt, okay, das sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, weil der Spieler überraschen kann?
Ich habe tatsächlich auch 3 Spieler, ich glaube, die gehen ein bisschen später als die jetzt von Lukas genannten, wo ich sage, die haben das Potenzial, dass sie auch eine größere Rolle einnehmen könnten. Es lohnt sich auf jeden Fall, in der dritten Runde in Adam Troutman zu investieren, weil der, glaube ich, dann in Jahr 2 oder Jahr 3 wirklich explodieren kann und seinen Drittrunden-Rookie-Wert gewaltig steigern wird. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Außergewöhnlich beweglicher Tight End mit Gardemaß 6,5 und 255 Pfund. Dann, auch wenn ich Bills-Fan bin, aber nicht, weil ich Bills-Fan bin, sondern weil Gabriel Davis wirklich ein interessantes Profil hat, groß, kräftig, gutes Tempo und sehr junges Breakout-Age mit 19,4 Jahren. Da ordnet er sich im 80%-Bereich ein und könnte dann, wenn John Brown dann so langsam das Spielfeld verlässt, dann seine Rolle übernehmen als Starting Wide Receiver und dann bekommt ihn jetzt für einen Viertrunden-Pick. Und was jetzt schon sich auszahlt, wenn jemand in ihn investiert hat, weil Raheem Mostert ja bei den 49ers nach einem Trade angefragt hat, aber der ein oder andere hat ja schon Jermichael Hasty in sein Team geholt, der eigentlich der bessere Doppelgänger von Raheem Mostert ist, relativ ähnliche athletische Werte hat, aber den großen Unterschied, dass er ja vom BMI, also von seinem, also Größe zu Körpergewicht, da einen sehr optimalen Wert hat und der auch diese Saison eventuell sogar jetzt schon durchstarten kann, wenn die 49ers wirklich Mostert wegtraden sollten.
Ja, sind auf jeden Fall ein paar Namen mit dabei. Natürlich die 49ers-Situation sehr, sehr spannend. Das muss man natürlich mal genau abwarten, ob es wirklich zu dem Trade kommen wird. Bisher hatte nur der Spieler gesagt, er möchte gerne getradet werden, aber ob dann die 49ers nach Matt Breida den nächsten Running Back abgeben, das wird man mal abwarten. Sollte auch Mostert bedenken, dass er erst eine gute Saison gehabt hat und dann 4 Millionen zu verlangen. Naja. Ist, wie gesagt, ein anderes Thema, das sollten wir uns vielleicht jetzt nicht unbedingt hiermit beschäftigen. Ja, das glaube ich, das war es jetzt soweit eigentlich von meinem Themen. Ich weiß nicht, Lukas, Emin, wenn ihr noch was habt, was ihr unbedingt noch zum Thema Dynasty Football loswerden solltet, ist jetzt die letzte Möglichkeit, noch was zu sagen, weil sonst wären wir nicht am Ende unserer Ausgabe.
Ich möchte einmal mit einem Mythos aufräumen, der in Dynasty-Kreisen gerne genannt wird, und zwar das sogenannte Wide Receiver bleiben länger in der NFL als Running Back. Das mag für die Top-Spieler gelten, aber im Durchschnitt bleiben Running Backs 2,57 Jahre in der NFL, Wide Receiver 2,81 Jahre. Das ist nicht so der große Unterschied. Und wenn man sich anschaut, wenn man letztes Jahr diesen Ansatz verfolgt hat im Rookie Draft und N'Keal Harry über Miles Sanders gepickt hat, was ja durchaus öfters vorgekommen ist, diejenigen werden sich dieses Jahr heftig in den Arsch beißen. Also wirklich, ein Sanders geht jetzt in Runde 2, und also Startup Drafts, und ein Harry kriegst du in Runde 8, 9 noch. Und wenn es halt so ist, du sagst, okay, Wide Receiver bleiben länger in der NFL, wenn Harry jetzt aber noch ein schlechtes Jahr hat, wer sagt denn, dass er nächstes Jahr nicht schon wieder weg ist? Das, wie gesagt, wenn du einschließt als Wide Receiver, mag das sein, dass du dann eine längere Laufzeit hast in der NFL als Running Backs, aber wenn beide in die NFL kommen, ist es nicht gegeben, dass du sagst, okay, der bleibt auf jeden Fall 10 Jahre da. Er kann genauso gut 2 Jahre basteln und wieder weg vom Fenster sein.
Auf jeden Fall danke dafür. Emin?
Ich würde sagen, falls jemand noch nicht Dynasty spielt, dann ganz dringend mit Dynasty Football anfangen, weil sich dadurch erstmal die Sichtweise auf den Football verändert und man ganz anderen Zugang zu seinem eigenen Team hat und der Spaßfaktor einfach deutlich, deutlich, deutlich höher als in Redraft-Ligen ist.
Amen.
Amen, genau. Damit schließen wir unsere Ausgabe. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und wir haben euch das Dynasty Football ein bisschen näher bringen können und sagt jetzt, ja, ich habe unbedingt Bock mal zu starten. Wie gesagt, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Einige Ligen haben schon gedraftet, einige Ligen werden es noch tun. Die Zeit bis zum Saisonstart ist auch immer noch da, genug da, eine Liga selbst zu starten. Dazu könnt ihr gerne nochmal unsere Podcasts von den letzten 2 Ausgaben hören, also Teil 1 und Teil 2. Dort haben wir auch ein bisschen was zum Thema Commissioner gesagt, also damit ihr ein bisschen auf achten könntet, worauf man auf jeden Fall Wert legen wolltet. Und dann wünschen wir euch natürlich alles, alles Gute bei der Fantasy-Saison. Hoffen natürlich, dass ihr möglichst erfolgreich abschneiden wird. Mal gucken, ob es am Ende dann dazu reichen wird. Und lasst uns auch gerne, wie gesagt, mal eine Rezension dabei. iTunes, am liebsten natürlich 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Folgt uns natürlich auch auf Twitter und auf Facebook im Handel InterceptionFT. Gilt natürlich auch für die lieben Kollegen von den Fantasy Dominators. Die findet ihr sowohl auch auf Facebook als auch auf Twitter unter ff-dominator. So müsste es richtig sein, Lukas, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, und da findet ihr auch entsprechend alle wichtigsten Neuigkeiten, auch zum Thema Rookies gibt es da einiges zu lesen, auf der Homepage natürlich auch von den Fantasy Dominator, und dann wünschen wir euch alles, alles Gute und wir hören uns demnächst wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges, die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen, nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.